Josef, Leben in Versöhnung. Schon am letzten gemeinsamen Gottesdienst haben wir ja Josef gehabt. Der Christopher hat uns so sein Leben im Ganzen dargestellt. Josef ist ja auch persönlich aufgetreten oder jedenfalls eine Imitation, wenn ihr euch erinnert. Deswegen will ich heute diesen einen Aspekt herausholen, nämlich den Aspekt der Versöhnung. Wie ist es Josef bei seinem doch nicht leichten Leben gelungen, versöhnt zu sein? Versöhnt mit sich selbst, versöhnt mit den anderen und versöhnt mit Gott. Ich glaube, es ist ein hohes Ziel, wenn man sagt, ich bin irgendwann mit mir selbst, mit meinem Leben, mit meinem Schicksal, mit meinem Weg versöhnt. Ich kann ein echtes Ja sagen zu mir und ich kann ein echtes Ja sagen zu meinem Weg und ich kann ein echtes Ja sagen auch zu den anderen. Bei Josef entzündete sich das ja, wie ihr wisst, vor allen Dingen an der Geschwisterbeziehung. Jetzt kann man sagen, glücklich die, die keine Geschwister haben, aber das stimmt ja auch nicht, wie wir alle wissen. Ja, es hat immer alles seinen Vor- und seinen Nachteil. Josef hatte jetzt das Glück, dass er eine ganze Reihe Geschwister hatte. Ja, er war Nummer 11, da kam dann noch der Benjamin, das waren schon relativ viele Jungs, eine Fußballmannschaft und ein Schiedsrichter noch dabei. Geschwisterbeziehungen sind ja manchmal schwierig. In der Bibel wird das sehr offen beschrieben, Kain und Abel, so geht's schon los, Mord und Totschlag mitten in der Familie, Jakob und Esau. Von Anfang an schwierig. Lea und Rahel, die eine, die bevorzugte, das Reh, Rahel. Lea, die Lutherbibel hat das mal übersetzt, die Kuhäugige, was immer das bedeuten soll. Andere sagen, die mit dem matten Auge, wie auch immer. Sie hat es nicht leicht gehabt. Also in den Geschichten bewundere ich die Lea mehr als die Rahel. Und jetzt hier Josef. Da ist Neid zwischen den Brüdern und der Neid ist schon geerbt. Der ist schon vom Jakob hervorgerufen. Er behandelt die Söhne ungleich. Man muss fast sagen, das ist fast gar nicht anders möglich, oder? Wer Eltern ist, Elternteil ist, der weiß, das geht gar nicht. Jetzt sozusagen nach dem System, ich weiß noch, wie wir als Kinder, wir waren zwar nur 3, aber dann kamen noch ein paar Cousins dazu, wie wir immer darauf geachtet haben, dass unsere Fleischstücke genauso groß waren wie das von dem anderen. Also wir genau darauf geachtet haben, dass wir ja nicht zu wenig kriegen. Ne? Und ich denke, gute Eltern versuchen auf der einen Seite den Kindern das allen gleichermaßen die Gewissheit und das Gefühl zu geben, ihr seid geliebt. Aber lehren Sie auch gleichzeitig, dass diese absolute Gleichheit, dass das sowieso nie funktioniert. Aber hier war es ziemlich krass, weil der Jakob, der hat den Josef ganz, ganz besonders lieb gehabt, weil er halt endlich der Sohn von der Rahel hatte, war von seiner Lieblingsfrau und hatten viel hin und her versucht, auch schon so Empfängnis, Verstärkungshilfe und solche Dinge, da gibt's ja Fachausdrücke für. Die Rahel kriegte ein Kind nach dem anderen und dann die Lea, Entschuldigung, und dann war die Rahel ein bisschen sauer und hat so gesagt, okay, ich habe ja noch so eine Magd, so eine Assistentin, Mitarbeiterin, dann kann die doch Kinder von dem kriegen. Dann hat sie ihren Mann, den Jakob, zusammengekriegt mit der und hat sich dann daneben gesetzt, während die ihre Kinder kriegt und hat gesagt, die zählen jetzt sozusagen als meine. Aber das war ja auch nicht ganz so sinnvoll. Aber die Lea hat dann gesagt, was die kann, kann ich auch. Ja, und hat das dann auch gemacht, hat dann auch ihre Magd ins Rennen geworfen. Und die kriegte dann auch noch ein paar Kinder. Und da war dann also richtig so ein Wettkampf. Und dann ganz am Ende kam der Josef, dann echt von der Rahel. Und da hat der Jakob gesagt, das ist jetzt mein Lieblingskind. Und hat dem ein besonderes Gewand gegeben. Lutherbibel sagt immer Rock. Ich habe immer gefragt, wieso hat er einen Rock an als Junge? Aber ist halt altdeutsch. Also der kriegte da so besondere Ausstattung. Man würde jetzt heute sagen, der kriegte früher den PC oder das Wii oder was auch immer als die anderen. Der hat ein iPhone schon mit 3 Jahren gehabt. Also der wurde ganz besonders behandelt. Und diese Ungleichbehandlung, die der Jakob dann quasi gemacht hat, die wirkte sich natürlich in der Geschwisterkonstellation aus. Das wirkte sich natürlich aus. Der Josef fühlte sich als was Besonderes, ist ja klar, ne? Wenn man immer gesagt kriegt, du bist besonders, dann denkt man das irgendwann ja auch, ne? Und gleichzeitig merkte aber die anderen das nicht so cool fanden. Er war auch ein bisschen naiv, er war so arrogant. Dann hatte er noch diese Träume, er war so besonders begabt, auch sensibel, kreativ, würden wir vielleicht heute sagen. Und dann träumte er und dann waren das so Träume, wo er im Mittelpunkt war. Ja, Träume, wo Sonne und Mond und Sterne, 11 Sterne und Sonne und Mond kommen und sich vor ihm verneigen. Und dann Garben auf dem Feld so ehren. Und es waren alles so egozentrische Träume. Ja, ich bin im Zentrum und alle müssen sich vor mir verneigen. Ja, und kein Wunder, dass die anderen sauer auf den wurden und sagten, was bist du denn hier für ein Idiot? Und er war da so naiv, arrogant und er war gleichzeitig auch so ein bisschen zwanghaft genauer, so ein Streber, der immer dann, wenn der Vater, wenn die Brüder irgendwas machten, was eigentlich nicht erlaubt war, ist er zum Vater gerannt und hat ihnen das verpetzt. Ja, und das ist ja auch nicht so sehr, sehr angenehm. Und so hacken die Brüder einen Plan aus. Sie wollen irgendwie diesen Josef loswerden. Und dann ist dieser Brunnen. Sie diskutieren, was machen wir? Bringen wir ihn um? Und der eine Bruder setzt sich ein, der Ruben sagt, bitte, 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 auf gar keinen Fall. Lass wir in den Brunnen werfen und so. Und dann geht er weg und dann kommt er wieder und er sagt, wo ist der Junge? Und dann waren zwischendurch midianitische Kameltreiber vorbeigekommen, die gleichzeitig auch Sklavenhandel machten. Und dann hatten die anderen den da eben mal kurzerhand denen verkauft. Und der Ruben sagt, ich kann doch nicht mehr vor meinen Vater treten. Das geht doch überhaupt nicht. Und dann, was machen wir jetzt? Ne? Rückholen können wir nicht. Und naja, und dann haben sie diesen Plan gemacht, dass sie das Gewand vom Josef, das hatten sie noch einkassiert, das zerrissen sie und haben dann einen Ziegenbock geschlachtet, haben das Blut über dieses Gewand geschmiert und dann gesagt, guck mal, was wir gefunden, zu ihrem Vater Jakob, guck mal, was wir gefunden haben auf dem Feld. Könnte das nicht das Gewand von unserem Bruder oder von deinem Sohn Josef sein? Ne? Und haben ihren Vater getäuscht, dass der sozusagen denkt, ein wildes Tier hat den Josef zerrissen. Und der Vater fällt in eine tiefe Trauer, in eine Depression. Das Kind seiner Liebe, der Sohn, auf den er seine ganze Hoffnung gesetzt hat, der ist jetzt offensichtlich eben wieder entrissen. Ein tiefer Schmerz, eine ganz tiefe Lebenswunde kommt zu allem anderen, was er auch noch erlebt hat, hinein in das Leben, in das Herz von Jakob. Wir sehen, wie ein Unrecht das andere nachzieht, wie hier eine Verkettung ist. Das fing an, diese Rivalität war ja schon in der Generation davor, Jakob und Esau. Diese Rivalitäten, die gehen ja manchmal durch ganze Familien hindurch. Manchmal sind Familien verfeindet und man weiß gar nicht mehr, warum sind die denn verfeindet. Da war mal irgendwas mit der Tante Erna, ja, und die hat mit dem Onkel Emil irgendwann mal Krach gehabt. Aber warum, weiß keiner mehr. Aber seitdem reden wir nicht mehr mit denen, ja. 3 Generationen weiter, kein Mensch weiß warum, ja. Aber sowas vererbt sich dann. Ein Unrecht zieht das andere nach. Und die Brüder, die natürlich den Vater getäuscht haben, ich weiß nicht, wie es denen ging, aber die sind ja immer mit diesem Bewusstsein rumgelaufen, dass sie das gemacht haben. Die konnten dem Jakob ja nicht mehr wirklich in die Augen gucken. Die konnten ja nicht mehr wirklich sagen, hey, du Vater, ey, zwischen uns ist alles klar. Nein, die wussten und die sahen den, wie der da trauerte und wie der fertig war. Und die wussten, dass sie dran schuld waren. Aber hatten natürlich die Solidarität des Schweigens. Keiner wollte jetzt die anderen verpetzen. Und dann geht diese Geschichte weiter. Josef wird nach Ägypten verschleppt, er wird auf dem Sklavenmarkt verkauft, im Haus von Potiphar, er landet schließlich im Gefängnis. Diese Versuchungsgeschichte lasse ich jetzt mal weg, die kennt ihr alle. Was mir besonders auffällt, ist, dass Josef hier nicht der Herr seiner eigenen Entscheidungen ist. Er kommt in eine Lebenssituation hinein, wo alles von außen bestimmt wird. Der wird in ein Gefängnis gesteckt, vorher in den Brunnen, der wird verkauft. Er hat keine Möglichkeit, die Umstände seines eigenen Lebens zu beeinflussen oder zu ändern. Er wird völlig von außen bestimmt. Und das mag keiner von uns. Ja, wir wollen unsere Freiheit, wir wollen unsere Selbstbestimmung. Wir wollen unseren Freiraum, wo wir entscheiden, wie das bei uns ist. Und das ist bei dem Josef hier überhaupt nicht mehr der Fall. Es wird über ihn verfügt. Was er machen muss, was er nicht machen darf, er ist ein Leibeigener, man könnte sagen, er ist ein Stück Mensch geworden. Er ist keine Person mehr, sondern er ist ein Stück Mensch. Sklave. Sklaverei ist leider heute ja auch eine Wirklichkeit. Im Sudan, wo wir jetzt bis vor 2 Wochen waren, passiert das immer wieder, dass Menschen geraubt werden, dass sie dann verkauft werden, vor allen Dingen in den arabischen Ländern. Es gab diese Geschichte, bis nach England war ein Nuba-Mädchen aus den Nuba-Bergen gekommen als Sklavin und in einer Familie von Botschaftsangehörigen der sudanesischen Botschaft im Islam, im Sudan, also der sudanesischen Botschaftsfamilie in England gehalten worden, bis sie dort ausreißen konnte. In Osteuropa gibt es auch Menschen, vor allen Dingen junge Frauen, die sich selbst verkaufen, die sich selbst in die Macht anderer geben, unter irgendwelchen Versprechungen und dann hier in unseren Bordells im Westen landen. Das wird uns zwar immer so schön geredet in irgendwelchen Fernsehshows, dass Prostitution doch schließlich ein Beruf wie jeder andere sei und das ist alles ja einfach so ganz cool zu sehen und so locker zu sehen. Und wenn man genau hinschaut, neben dem, was da alles auch an Zerstörung passiert und auch an Katastrophen, auch im Leben der Männer, die dorthin gehen, eigentlich ist es, auch wenn man genau hinschaut, sind die Frauen, die da sind, letztlich nichts anderes als so ein Stück Mensch, gebraucht. Die würden lieber zu Hause in Moldawien sein oder in der Ukraine oder wo auch immer, aber dort haben sie nicht mehr überleben können und so geben sie sich hin in der Hoffnung, dass irgendwann das Leben besser wird und sind gefangen in einem System, aus dem sie dann vielleicht nie mehr rauskommen. Wir schauen weg, ganz vornehm, hier im Westen. Wir schauen nicht ganz so genau hin. Es ist uns so ein bisschen unangenehm und das Ganze, wir wollen ja auch nicht irgendwie andere verurteilen und deswegen halten wir dann auch als Christen eher oft den Mund und sagen nichts und wir schauen weg. Ja, das ist schon sowas. Der Josef, unfrei, fremdbestimmt, er hat keinen Einfluss mehr auf seine Lebensumstände. Und doch, eins kann er beeinflussen. Und da ist, glaube ich, der Schlüssel für unser Thema Leben in Versöhnung. Er kann eins beeinflussen, nämlich wie er selbst auf die Umstände seines Lebens reagiert. Er kann zwar seine äußeren Lebensumstände nicht verändern, aber er kann sein inneres Herz, seine inneren Einstellungen, die kann er in der Tat beeinflussen. Die kann er lenken, daran kann er arbeiten, da kann er dran etwas tun. Er kann sich entscheiden, wie er sich verhalten will, in seinem Denken, in seinem Fühlen, in seinem Reden, in seinem Handeln, innerhalb der ihm vorgegebenen Umstände. Er kann sich entscheiden, entweder bitter und selbstmitleidig zu werden, und dazu hätte er sehr viel Grund gehabt. Oder er kann sich entscheiden, seine Bitterkeit und sein Selbstmitleid zu überwinden. Und diese Entscheidung, die haben wir alle. Diese Freiheit haben wir alle. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben, die habe ich aber nicht, dann können wir Schritte tun mit der Hilfe anderer, mit der Hilfe Gottes, dass wir dahin kommen, dass wir genau diese innere Freiheit erkämpfen und erarbeiten, um aus dieser Freiheit heraus unser Leben dann trotzdem zu bestimmen, obwohl so viel von außen bestimmt ist. Und da sind wir ganz nah bei Josef. Wir sind natürlich jetzt alle gerade nicht in Ägypten, wir sind auch nicht Sklaven oder sowas oder auch nicht im Gefängnis, aber wir sind alle in Lebensumständen, die wir nicht letztlich in allen Bereichen beeinflussen können. Da ist der Stress der Arbeit, da sind die Realitäten des Alltags, da sind finanzielle Belastungen und. Und da können wir jetzt drauf schauen und können sagen, ach, ich Armer, ja, mir geht's besonders schlecht. Und uns darauf konzentrieren. Oder wir können sagen, nein, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Nein, ich will den Weg der inneren Freiheit suchen. Nein, ich will den Weg der Kraft und der Liebe und der Freude suchen. Ich will mein Leben im Namen Gottes in die Hand nehmen. Und das hat der Josef. irgendwie geschafft. Statt sich seiner Umwelt anzupassen und mit dem Strom zu schwimmen, sich den Gewohnheiten und den Göttern Ägyptens anzugleichen, einfach mal sich hineinzugeben, zu sagen, so ist das eben hier alles. Und mit der Frau von Potiphar, so schlimm ist es ja auch nicht, bleibt er beim Gott seiner Väter und entscheidet sich, ihm treu zu sein. Dass Josef inmitten seiner Unfreiheit frei blieb, hängt mit diesem einen Punkt zusammen, mit diesem archimedischen Punkt, mit diesem festen Punkt. Nämlich, es gibt einen Gott, und dieser eine Gott, das ist mein Gott. Und dieser Punkt verändert alles. Da, wo Gott hineinkommt, in eine Situation, in ein Leben, da verändert sich alles. Aus eigener Kraft können wir uns nicht aus dem Sumpf herausziehen. Aber wenn dieser Punkt fest ist, wenn er der Fels ist, wenn er da ist, dann geht es. Dann ist auf einmal etwas da, was unser Leben wirklich verändern kann. Und so wird Josef stark und er bleibt stark durch seine Verbindung mit Gott. Das lässt er nicht fahren. Er entwickelt eine innere Stärke, die aus seiner Verbindung mit Gott wächst und die sich dann in seinem ganzen Leben auswirkt. Und dann kommt es Jahre später, und auch das kann ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen, obwohl das so spannend ist. Ich habe als 15-, 16-Jähriger mal diesen ganz dicken Roman gelesen von Thomas Mann, Josef und seine Brüder. Ich weiß nicht, ob den jemand mal gelesen hat. Da wird das alles erzählt, ganz, ganz ausführlich und dargestellt, wie die dann ankommen und wie die miteinander reden. Das ist sehr spannend. In der Bibel ist also auch schon 12, 13 Kapitel, diese ganze Josef-Geschichte, relativ lang. Da kommen die Brüder, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Josef erkennt sie. Beim ersten Mal kommen 10 Brüder, ohne Benjamin, ohne seinen Bruder von der Rahel. Die anderen waren ja Halbbrüder. Der Benjamin war sein Vollbruder. Den hatte der Vater aber nicht mitziehen lassen. Und das wird dann weitergeführt und dann hält er einen dort. Das ist der Simeon. Der wird dann festgehalten, bis die dann mal wiederkommen. Dann müssen aber den Benjamin mitbringen. Und als der Benjamin dann kommt, dann macht er ihnen Gastmahl und dann setzt er sie in der Reihe hin, wie sie geboren sind. Die schnallen das gar nicht. Woher kann er das wissen, wie unsere Reihe ist? Und der Benjamin kriegt dann alles 5-mal. Habe ich mal als Kind gedacht, boah, so kann man überhaupt so viel essen? 5-mal so viel wie die allen anderen. Aber der muss das ja gar nicht alles essen. Kann auch einpacken. Kann sich da so, genau. Und dann gibt er sich zu erkennen und sagt alle Ägypter raus. Und er ist ja geschminkt und was die Ägypter alles hatten, da war ja alles relativ entwickelt mit diesen komischen Dingern da, pharaomäßig. Und dann spachtelt er das ein bisschen ab und sie können ihn dann auf einmal erkennen und sagt er, ich bin Josef. Und sie erschrecken natürlich. Es dreht sich alles um, ihr Weltbild wird völlig durcheinander. Und dann begegnet er ihnen aber eben aus dieser Haltung der Versöhnung heraus. Nicht im Zorn, nicht in der Rache, sondern ihr habt es zwar böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Josef ist mit seiner Lebensgeschichte versöhnt und kann sich deshalb auch mit seinen Brüdern versöhnen. Wie ist er dazu gekommen? Ich denke, das hat ihn Kämpfe gekostet. Ich denke, das hat gedauert. Aber es hatte ganz wesentlich mit seiner Beziehung zu Gott zu tun. Ganz wesentlich damit zu tun, dass dieser Faktor da war. Und dass er gesagt hat, das ist das Entscheidende. Und ich nehme es aus Gottes Hand und ich nehme es an und ich verwandle es. Aus dem Vertrauen. Das wünsche ich uns auch, das wünsche ich dir. Egal, was deine Lebensgeschichte ist, dass du zu dem Punkt kommen kannst, wo du versöhnt bist, dass du versöhnt bist mit deinem eigenen Leben, dass du versöhnt bist mit Gott durch Jesus, das ist die Grundlage, dass du versöhnt wirst auch wieder mit den Menschen um dich herum. Da ist eine große Kraft drin, eine große Kraft im versöhnten Leben. Das ist manchmal nicht leicht, das geht auch manchmal gerade in der zwischenmenschlichen Versöhnung, dauert manchmal Jahre, das ist okay. Die Frage ist, ob wir dieses Ziel beibehalten und ob wir unser Herz reinigen. Es gibt diesen einen Satz im Neuen Testament, haltet es euer Herz rein zur ungefärbten Bruderliebe, Geschwisterliebe. Und da redet Petrus davon, dass man das Herz reinigen kann, damit Liebe wieder möglich wird. und wir reinigen es von unseren eigenen Verletzungen und Vorurteilen und unserer Bitterkeit und füllen es mit Vergebung und mit Frieden. Gott tut es und dann können wir auch in Versöhnung leben. Vater, wir danken dir für die Heilige Schrift und die Lebensgeschichten, die uns dort erzählt werden. Wir danken dir für das, was wir lernen können. Hilf uns, dass wir auch als Menschen der Versöhnung leben, dass wir Ja sagen können zu deinem Weg mit uns, Ja sagen können neu auch zu den Menschen um uns herum, dass wir als Versöhnte dann auch mithelfen, dass in dieser Welt die Botschaft der Versöhnung laut wird und hörbar wird. Das bitten wir durch Jesus und in der Gemeinschaft mit deinem Heiligen Geist. Amen.